Willkommen bei Radio Minghui, dem Podcast von Falun Gong Praktizierenden. Wir berichten aus erster Hand über die Verfolgung in China. Außerdem hören Sie bei uns persönliche Erfahrungsberichte aus aller Welt sowie Spezialbeiträge. In diesem Podcast hören Sie aus der tibetischen Überlieferung
die Kultivierungsgeschichte von Buddha Milarepa, Teil 4, Abschnitt 2. Vor fast einem Jahrtausend gab es im Himalaya einen Kultivierenden mit Namen Milarepa. Er erlangte in nur einem Leben mächtige Tugend und gelangte zur Erleuchtung. Später wurde er bekannt als der Begründer der weißen Sekte des tibetischen Buddhismus. Was bisher geschah? Nachdem auf Wunsch seiner Mutter Milarepas Hagelsturm die vielversprechende Ernte seines Heimatdorfes zerstört hat, möchten die Dorfbewohner ihn töten. Mit einer List entkommt er. Zurück bei seinem Meister der schwarzen Magie überkommen ihn mehr und mehr Gewissensbisse, ob seiner schlechten Taten, und der Wunsch, das aufrichtige Dharma zu lernen, wächst. Mit diesem Wunsch im Herzen kommt er zu Marpa, dem König der Übersetzer, der bei Naropa in Indien lernte und die heiligen Schriften ins Tibetische übersetzte. Sie hören nun den vierten Teil der Geschichte, Abschnitt 2. Und wieder bat ich den Meister, mich das Dharma zu lehren. Zu meiner Überraschung lachte er heftig. Ha, ha, ha! Nachdem du diese schwerwiegenden Missetaten begangen hast, willst du das Dharma von mir erlernen? Ich habe mein Leben aufs Spiel gesetzt, um nach Indien zu reisen, und gab einem Meister Gold als Opfergabe, um es zu erhalten. Wie könntest du es so leicht erhalten? Sogar wenn du es im Scherz sagen würdest, wäre es ein wenig zu viel. Zudem bist du gut darin, Beschwörungen zu benutzen. Wenn ich es nicht wäre, sondern jemand anderes, hättest du ihn wahrscheinlich schon umgebracht. Nun gut, wenn du den Schaden in Yamdrok Taklung wieder gut machen und diejenigen, die in Lodrak gestorben sind, wieder zum Leben erwecken kannst, werde ich dich das Dharma lehren. Ansonsten brauchst du nicht hier zu bleiben. Da er mich so heftig beschimpfte, war ich zutiefst enttäuscht und jammerte. Seine Frau hatte Mitleid mit mir und kam, um mich zu trösten. Am nächsten Morgen kam der Meister zu mir. »Meine Worte gestern waren zu hart. Bitte reg dich nicht auf. Du bist stark und ich hoffe, dass du ein Lagerhaus für meine Schriften bauen kannst. Wenn es fertig ist, werde ich dich das Dharma lehren. Ich werde dir auch Essen und Kleidung geben.« Ich sagte, »Was, wenn ich während des Hausbaus sterbe, bevor ich das Dharma lernen kann?« Ich garantiere dir, dass du in dieser Zeit nicht sterben wirst. Man braucht Mut, um das Dharma zu lernen. Ob du die Buddhaschaft erreichen kannst, hängt vollkommen davon ab, wie hingebungsvoll du bist. Im Gegensatz zu anderen Sekten hat meine eine unvergleichbare Fähigkeit der Stärkung, sagte der Meister freundlich und gütig. Das machte mich sehr glücklich. Als ich um den Bauplan bat, antwortete er, »Dieses Haus wird auf einem Hügel gebaut werden, der schwer zugänglich ist. Die einheimischen Clans haben früher eine Vereinbarung getroffen, die den Bau an diesem Ort verbietet. Glücklicherweise habe ich jenen Vertrag nicht unterzeichnet, so ist er für mich nicht bindend. Ich erwäge, ein Rundhaus am östlichen Hang zu bauen. Du kannst das auch dazu benutzen, dein Karma zu beseitigen.« So folgte ich seinem Befehl und begann, das Haus zu bauen. Etwa zur Hälfte der Bauzeit kam der Meister und sagte, »Ich habe damals nicht gut geplant. Dieser Ort ist nicht gut. Transportiere die Steine und das andere Material wieder dorthin zurück, wo sie waren.« So musste ich die Steine und das Bauholz einzeln zurück zum Fuße des Hügels tragen. Danach nahm der Meister mich mit zur Westseite des Hügels. Er zog seinen halbkreisförmigen Mantel aus, faltete ihn in mehrere Schichten und legte ihn auf den Boden. Er sagte, »Bau ein solches Haus.« Diesmal war es noch mühsamer. Ich baute es ganz alleine, was bedeutete, dass ich jedes Teil über mehrere Meilen vom Fuß des Hügels bis zur Spitze des Hügels tragen musste. Es war jämmerlich. Als es halb fertig war, kam der Meister wieder und sagte, »Das sieht nicht richtig aus. Bitte nimm es auseinander und bringe die Steine und das Bauholz dorthin zurück, wo es hergekommen ist. Ich musste gehorchen und das Haus Stück für Stück abreißen. Danach nahm mich der Meister mit zum Nordhang und sagte, starker Mann, ich war in den letzten Tagen betrunken. Nun baue hier ein gutes Haus. Ich sagte, wenn ich es aufbauen und wieder abbauen müsste, würde ich vergeblich leiden und ihr würdet auch Geld verschwenden. Bitte denkt dieses Mal gründlich darüber nach. Heute habe ich nicht getrunken und ich habe es gut geplant. Ein Haus eines wahren Praktizierenden sollte dreieckig sein. Bitte baue es und ich werde dich definitiv nicht bitten, es wieder zu zerstören. Also begann ich, dieses dreieckige Haus zu bauen. Als ein Drittel des Hauses vollendet war, kam der Meister und fragte, starker Mann, das Haus, das du baust, wer hat dir gesagt, dass du es bauen sollst? Ich wurde ungeduldig und antwortete sofort, dies war ein persönlicher Befehl von euch, Meister. Er kratzte sich am Kopf und sagte, warum kann ich mich nicht daran erinnern? Wenn das wahr ist, war ich da nicht verrückt? Damals habe ich schon gewusst, dass das passieren könnte. Darum habe ich euch gebeten, es sich gründlich zu überlegen, Meister. Ihr sagtet, dass ihr es gut geplant hättet und es definitiv nicht zerstören würdet. Darum müsst ihr euch doch erinnern, antwortete ich beklommen. Gab es irgendwelche Zeugen? An diesem Ort mit einem schlechten Feng Shui ein dreieckiges Haus zu bauen, ist so wie einen Altar für Beschwörungen zu bauen. Willst du mich umbringen? Ich habe dir weder dein Eigentum gestohlen, noch das Vermögen deines Vaters. Wenn du nicht vorhast, mich zu töten und ernsthaft das Dharma lernen willst, dann solltest du auf mich hören. Reiß dieses Haus ab und bringe alle Materialien wieder den Hügel hinunter. Ich hatte eine lange Zeit Steine geschleppt und Schwerstarbeit verrichtet. Jedes Mal war ich beflissen, das Haus schnell fertig zu bauen, damit ich das Dharma lernen konnte. Ich arbeitete sehr schwer. Zu jener Zeit war das Fleisch auf meinem Rücken aufgerieben und wies schon mehrere Vertiefungen auf. Diese bildeten Narben, aber die Narben wurden wieder aufgerieben. Dann bildeten sich wieder neue Narben. Es war sehr schmerzhaft. Ich dachte daran, es dem Meister zu zeigen, aber ich wusste auch, dass es nicht gut enden und es zu weiteren Beschimpfungen und Schlägen führen würde. Wenn ich seiner Frau davon erzählen würde, sähe es so aus, als würde ich mich beschweren. Also erzählte ich auch ihr nichts davon. Dennoch bat ich sie, mir zu helfen, den Meister um das Dharma zu bitten. Sie ging sofort zu ihm und sagte, »Ein Haus auf diese Weise zu bauen, ist bedeutungslos. Ich weiß nicht, warum ihr das tun wollt. Der arme, starke Mann ist so bedauernswert und hat so viel gelitten. Bitte lehrt ihn etwas.« Meister Marpa sagte zu ihr, »Geh und koche ein gutes Gericht für mich. Dann sag dem starken Mann, er soll hierher kommen.« Seine Frau bereitete das Essen zu und wir gingen gemeinsam zum Meister. Der Meister sagte, »Das heutige Ich ist anders als das gestrige Ich. Sei nicht beunruhigt. Wenn du das Dharma lernen willst, werde ich es dich lehren.« Dann lehrte er mich Dinge des gewöhnlichen, exoterischen Buddhismus sowie die 3 Zufluchten und 5 Regeln. Dann sagte er zu mir, dass dies grundlegende Rituale seien und um geheime und einmalige Verse zu erhalten, müsse man dieses und jenes tun. Er erzählte mir dann vom Leben und Leiden des indischen Meisters Naropa. Er sagte, eine solche Bitternis kannst du womöglich nicht ertragen. Als ich von Meister Naropas Reise hörte, war ich zu Tränen gerührt und wurde sehr entschlossen. In meinem Herzen versprach ich, ich werde auf jedes Wort des Meisters hören und jede Schwierigkeit überwinden. Nach ein paar Tagen gingen der Meister und ich zusammen spazieren. Als wir an den Ort kamen, an dem die örtlichen Clans verboten hatten, etwas zu bauen, sagte der Meister, »Baue hier für mich einen neunstöckigen, rechteckigen Turm. Füge einen Lagerraum zu oberst hinzu, sodass es insgesamt 10 Stockwerke sind. Ich werde es mit Sicherheit nicht zerstören. Wenn es fertig ist, werde ich dich das Dharma und die Verse lehren. Ich werde dir auch Proviant und Essen für das Lernen des Dharma geben.« Ich dachte eine Weile darüber nach und sagte, »Wenn es so ist, möchte ich die Frau des Meisters als Zeugin einladen. Geht das?« Der Meister stimmte zu. »Gut.« Er zeichnete eine Skizze des Turmes und lud seine Frau ein, zu kommen. Nachdem ich mich 3-mal in Ehrerbietung vor ihnen niedergeworfen hatte, sagte ich, »Der Meister hat mir befohlen, ein Haus zu erbauen. Ich habe 3-mal damit angefangen und habe es 3-mal abgerissen. Beim 1. Mal sagte der Meister, dass er es nicht gut durchdacht habe. Beim 2. Mal sagte der Meister, er sei betrunken gewesen und habe einen schlechten Plan gehabt. Beim 3. Mal sagte der Meister, dass er verrückt gewesen sein müsse, als er mich anwies, dort ein dreieckiges Haus zu bauen. Nachdem ich es erklärt hatte, sagte der Meister, dass es keinen Zeugen gebe und beschimpfte mich. Heute hoffe ich, dass die Frau des Meisters Zeugin sein kann für dieses 4. Mal. Können Sie das tun?« Die Frau des Meisters sagte, »Ich werde ganz sicher deine Zeugin sein. Meister, ich kann eine Zeugin sein, aber dieser Bauplan ist eine große Herausforderung. Der Hügel ist so hoch und er muss jeden Stein und jeden Balken vom Fuß des Hügels allein hochtragen. Wer weiß, wie lange das dauern wird. Außerdem brauchen wir hier kein Haus zu bauen und es war auch nicht nötig, die anderen zu zerstören. Das ist nicht unser Ort und außerdem haben die lokalen Clans den Bau offiziell verboten. Ich fürchte, das wird später zu Problemen führen.« Ich sagte, »Aber ich befürchte, dass der Meister nicht auf Sie hören wird.« Der Meister sagte zu seiner Frau, »Wenn du willst, kannst du Zeuge sein. Red nicht so viel.« Also begann ich, diesen rechteckigen Turm zu bauen. Als ich das Fundament legte, kamen die 3 Hauptschüler des Meisters, Noktong Khodor, Tsurton Wange und Meton Tsompo, um zu spielen, und sie trugen viele große Steine für mich. Ich verwendete diese Steine als Teil des Fundaments. Nachdem ich das 2. Stockwerk fertig gebaut hatte, kam der Meister und schaute sich alles genau an. Er zeigte auf die Steine, die die anderen Schüler getragen hatten, und fragte, »Wo kommen diese Steine her?« »Diese waren von Noktong, Wange und anderen. Sie halfen mir, sie hierher zu tragen.« Der Meister sagte, »Du kannst nicht einen Turm mit ihren Steinen bauen. Schnell, nimm es auseinander und bring diese Steine weg.« »Aber ihr habt schon versprochen, dieses Gebäude nicht zu zerstören.« »Ja, das habe ich gesagt. Aber diese Schüler von mir sind Yogis von hoher Ebene, und ich kann es nicht zulassen, dass sie deine Diener sind. Außerdem habe ich dich nicht gebeten, alles zu zerstören. Nimm nur jene Steine weg, die sie getragen haben.« Ich war hilflos und musste den Turm von oben abbauen bis zum Fundament und diese Steine zurück zum Fuß des Hügels tragen. Dann kam der Meister und sagte, »Jetzt kannst du sie wieder hochtragen und sie für das Fundament benutzen.« Ich fragte, »Ich dachte, ihr würdet diese Steine nicht wollen.« Der Meister sagte, »Es ist nicht so, dass ich diese Steine nicht benutzen will. Du musst sie nur selbst tragen, anstatt andere auszunutzen.« Diese Steine wurden zuvor von 3 Personen getragen. Jetzt musste ich sie alle selbst schleppen. Das kostete sehr viel Zeit und Mühe. Später nannten die Menschen diese Steine starker Mannsteine. Als das Fundament auf dem Gipfel des Hügels errichtet war, begannen die örtlichen Clanmitglieder untereinander darüber zu reden. Einer von ihnen sagte, »Marpa baut einen Turm an der verbotenen Stelle. Dem sollten wir Einhalt gebieten.« Ein anderer fügte hinzu, »Marpa ist verrückt. Er hat irgendwie einen sehr starken jungen Mann gefunden. Wo immer es einen hohen Hügel gibt, ließ er ihn dort ein Haus bauen. Wenn das Haus halb fertig war, sagte er dem jungen Mann, er solle es abreißen und die Steine und das Bauholz zurückbringen. Er könnte auch diesen Turm zerstören lassen. Wenn nicht, gehen wir hin und tun es. Lasst uns abwarten und sehen, was passiert. Aber der Meister sagte mir diesmal nicht, ich solle das Gebäude abreißen, also fuhr ich mit dem Bau fort. Als ich beim 7. Stockwerk angelangt war, bildete sich eine weitere große Furche auf meinem unteren Rücken. Die örtlichen Clans trafen sich und diskutierten wieder. Es scheint, dass Marpa diesmal nicht aufhören wird. Nach all den zerstörten Bauten sieht es so aus, als ob er von Anfang an das Ziel gehabt hätte, hier einen Turm zu bauen. Dieses Mal werden wir ihn niederreißen. So ließen sie viele Menschen um den Turm herum zusammenkommen. Sie wussten nicht, dass der Meister sich selbst in Soldaten verwandelt hatte, die innerhalb und außerhalb des Turms Stellung bezogen hatten. Der Anblick überwältigte die Clanmitglieder. Anstatt anzugreifen, warfen sie sich vor dem Meister nieder und baten um Vergebung. Sie alle wurden später Almosenspender. Zu jener Zeit erbat Meton Tsonpo Tsangrong von Sakrasamvara, eine der Gottheiten des höchsten Vajrayana, um Abhisheka. Die Frau des Meisters sagte zu mir, ganz egal was, du solltest diesmal Abhisheka erhalten. Ich dachte auch, ich habe so viel Mühe in den Bau von Häusern gesteckt. Niemand hat mir geholfen, auch nur einen Stein, einen Eimer Wasser oder einen Klumpen Erde zu tragen. Der Meister wird diesmal ganz sicher Abhisheka für mich durchführen. Während der Abhisheka-Zeremonie warf ich mich dem Meister zu Füßen und setzte mich dann auf einen Platz für die Empfänger. Der Meister fragte, »Starker Mann, wo sind deine Opfergaben für Abhisheka?« Der Meister sagte, dass ich nach der Fertigstellung des Turms Abhisheka und die Verse erhalten würde, so habe ich es gewagt, mich dorthin zu setzen, antwortete ich. Der Meister sagte, »Du hast nur einige Tage damit verbracht, ein Haus zu bauen. Das reicht nicht aus, um Abhisheka und die Verse zu erhalten, die ich durch große Mühsal aus Indien erhielt. Wenn du Opfergaben hast, bring sie bitte hierher. Andernfalls verlasse den Abhisheka-Platz.« Mit diesen Worten schlug er mir zweimal ins Gesicht. Er zerrte mich an den Haaren zur Tür und rief wütend, »Verschwinde von hier!« Die Frau des Meisters sah das und kam, um mich zu trösten. Der Meister hat oft gesagt, dass das Dharma, das er aus Indien erhielt, für alle Lebewesen sei. Normalerweise bietet er selbst einem Hund, der an ihm vorbeigeht, die Lehre und Segen an. Aber mit dir ist er immer unzufrieden. Ich weiß nicht, warum. Aber bitte fang nicht an, schlechte Gedanken zu haben. Mein Herz war erfüllt von Groll, Schwermut und Verzweiflung. Unter starken Schmerzen dachte ich in jener Nacht immer wieder an Selbstmord. Am nächsten Morgen kam der Meister zu mir und sagte, »Starker Mann, du kannst vorerst aufhören, an dem Turm zu bauen. Bitte hilf mir, ein Schloss mit 12 Säulen zu bauen. Ich benötige auch ein Heiligtum direkt daneben. Wenn es beendet ist, werde ich Abhisheka für dich durchführen und dich das Dharma lehren.« So begann ich, das Schloss von Grund auf zu bauen. Die Frau des Meisters brachte mir oft gutes Essen und Wein. Außerdem tröstete sie mich von Zeit zu Zeit gütig. Als das Schloss fast fertiggestellt war, kam Zurton Wange, um von Guhyasamaya, ebenfalls eine der Gottheiten des höchsten Vajrayana, das große Abhisheka zu erbitten. Die Frau des Meisters sagte zu mir, »Du musst diesmal in jedem Fall Abhisheka empfangen.« Sie gab mir einen Sack Butter, einen Ballen Wolle und eine kleine Kupferpfanne als Opfergabe. Ich war sehr glücklich und nahm alles mit in die Kapelle zu einem Platz, um Abhisheka zu erhalten. Der Meister sah mich an und sagte, »Du bist wieder hier? Hast du Opfergaben für Abhisheka?« Ich antwortete ruhig und zuversichtlich, »Diese Butter, diese Wolle und diese Kupferpfanne sind die Gaben für den Meister.« »Ha, ha, ha!« Was für eine kluge Idee. Diese Butter kam vom Almosengeber so und so, die Wolle kam vom Almosengeber so und so und die Kupferpfanne kam vom Almosengeber so und so. Es ist eine schlaue Idee, meine Sachen als Opfergaben für mich zu verwenden. Aber so etwas gibt es auf dieser Welt nicht. Wenn du deine eigenen Opfergaben hast, gib sie mir. Ansonsten kannst du nicht hier sitzen. Dann stand er auf, beschimpfte mich heftig und warf mich aus der Kapelle hinaus. Ich wäre am liebsten im Erdboden versunken. Ich dachte lange darüber nach. Ist das Vergeltung dafür, weil ich so viele Menschen mit den Beschwörungen getötet und mit dem Hagel so enorme Schäden angerichtet habe? Oder weiß der Meister, dass ich nicht gut genug bin, um das Dharma zu erhalten? Oder ist der Meister nicht barmherzig genug, um mich das Dharma zu lehren? Egal was, mit so einem unnützen, sündigen, menschlichen Körper, der das Dharma nicht erhalten kann, möchte ich lieber sterben. Wie wäre es, wenn ich mich einfach umbringe? Gerade als ich verwirrt und ratlos war, kam die Frau des Meisters mit etwas Essen, das sie für die Anbetung verwendet hatte, und tröstete mich lange Zeit. Vor Schmerz und Verzweiflung konnte ich nichts essen und weinte die ganze Nacht lang. Der Meister kam am nächsten Tag und sagte: »Geh und vollende den Turm und das Schloss. Wenn sie fertig sind, werde ich dich das Dharma und die Verse lehren.« Schließlich vollendete ich das Schloss und litt furchtbar dabei. Zu jener Zeit war mein Rücken so abgenutzt, dass ich eine weitere tiefe Furche gebildet hatte. Die Wunde war zu einem Drittel mit Eiter gefüllt. Das verfaulte Fleisch vermischte sich mit Eiter und Blut wie ein Haufen verrotteter Dreck. Ich ging zur Frau des Meisters und bat: »Das Schloss ist nun fertig. Ich fürchte, der Meister wird wieder vergessen, dass er mir versprochen hat, mir das Dharma beizubringen. Könnten Sie mir helfen, ihn danach zu fragen?« Da das Geschwür auf meinem Rücken so stark schmerzte, konnte ich meine Schmerzen nicht verbergen. »Starker Mann, was ist geschehen? Bist du krank?« fragte sie mich entsetzt. Ich zog mein Hemd aus und zeigte ihr meinen Rücken. Sie warf einen Blick darauf und sagte mit Tränen in den Augen: »Ich gehe jetzt und sage es dem Meister.« Sie eilte zu ihm und sagte: »Meister, der starke Mann hat schon seit langem Häuser gebaut. Darum sind seine Hände und seine Füße verletzt. Seine Haut ist aufgebrochen. Es gibt 3 große Eitergeschwüre auf seinem Rücken, die sich in 3 tiefen Furchen ausgebreitet haben. In einer von diesen gibt es an 3 Stellen Eiter und Blut. In der Vergangenheit haben wir nur davon gehört, dass eine zu große Last über eine lange Zeit bei Maultieren oder Pferden zu Eiterherden führen kann. Ich habe noch nie zuvor gehört, dass ein Mensch solche Eiterherde auf dem Rücken haben kann, geschweige denn, sie selbst zu sehen. Wenn andere Menschen davon hören oder das sehen, werden sie uns nicht verhöhnen? Der starke Mann kam zu uns, weil ihr ein großer Lama seid. Habt ihr ihm nicht gesagt, dass ihr ihn das Dharma lehren werdet, wenn er den Turm fertig gebaut hat? Er ist so bedauernswert. Bitte lehrt ihn das Dharma.« Der Meister sagte: »Ja, das habe ich schon einmal gesagt. Aber was ich sagte, war ein 10-stöckiger Turm. Nun, wo ist er denn? Ist das Schloss nicht noch höher als der Turm?« »Rede nicht so viel«, rügte der Meister seine Frau. »Ich werde ihn das Dharma lehren, nachdem der 10-stöckige Turm gebaut ist.« Dann erinnerte er sich an die Geschwüre auf meinem Rücken. »Hey, was hast du gesagt? Hat der starke Mann Geschwüre auf dem Rücken?« »Sie sind überall auf seinem Rücken verteilt. Geht und seht selbst. Eiter und Blut, alles vermischt. Es ist fürchterlich. Niemand kann es ertragen, sich das anzusehen. Ach, er ist so bemitleidenswert«, sagte die Frau des Meisters. Der Meister kam zur Treppe und rief: »Starker Mann, komm herauf.« Ich dachte mir, nun, das ist gut. Der Meister muss vorhaben, mich jetzt das Dharma zu lehren. Ich rannte hinauf und nahm 2 bis 3 Stufen auf einmal. Der Meister sagte, starker Mann, zeig mir die Geschwüre auf deinem Rücken. Ich zeigte sie ihm und er schaute sie sich sorgsam an. Dann sagte er zu mir, der indische Meister Naropa hat 12 große asketische Praktiken und 12 kleine asketische Praktiken ausgehalten. Diese waren viel schlimmer als das, was du hast. Er erlitt alle 24 asketischen Praktiken. Auch ich habe mein Leben geopfert und meine Besitztümer aufgegeben, um ihm zu dienen. Wenn du wirklich das Dharma suchst, hör auf, etwas vorzutäuschen und baue den Turm fertig. Ich senkte den Kopf und dachte darüber nach. Was er sagte, ergab Sinn. Der Meister brachte dann mehrere Taschen an meiner Kleidung an und sagte, »Wenn Pferde und Maulesel Rückengeschwüre bekommen, tragen sie die Waren mit Taschen. Nun habe ich mehrere Taschen für dich gemacht, damit du Erde und Steine tragen kannst.« Ich fragte neugierig, »Ich habe Geschwüre auf dem Rücken. Wie können diese Taschen helfen?« »Natürlich werden sie helfen. Trage die Erde in diesen Taschen und es wird kein Schmutz in deine Rückengeschwüre gelangen,« antwortete er. Da dies eine Anweisung des Meisters war, ertrug ich die Schmerzen und trug 7 Säcke Sand auf den Hügelgipfel. Als er sah, dass ich jedes seiner Worte befolgte, wusste der Meister, dass ich ein echter Mann war, der entschlossen war und der ertragen konnte. Doch als niemand zugegen war, vergoss er viele Tränen. Die Geschwüre vergrößerten sich von Tag zu Tag und die Schmerzen wurden unerträglich. Ich bat die Frau des Meisters, könnten Sie den Meister bitten, mich zuerst das Dharma zu lehren oder dass er mir zumindest erlaubt, mich von meinen Wunden für eine Weile auszuruhen? Sie übermittelte meine Worte an den Meister. Die Antwort des Meisters war, dass das Dharma absolut nicht gelehrt werden würde, bis der Turm fertig sei. Wenn die Geschwüre wirklich Heilung bedürften, so könne ich für einige Tage ruhen. Die Frau des Meisters ermutigte mich auch, eine Pause zu machen und später weiterzuarbeiten. In diesen Tagen der Genesung gab mir die Frau des Meisters eine Menge gutes Essen und zusätzlich aufbauende Nahrung. Sie tröstete mich auch hin und wieder, so dass ich zeitweise den Schmerz vergaß, nicht in der Lage zu sein, das Dharma zu erhalten. Nach einer Weile, als die Geschwüre auf meinem Rücken fast verheilt waren, rief mich der Meister wieder. Anstatt mich das Dharma zu lehren, sagte er, »Starker Mann, baue jetzt den Turm.« Ich hatte bereits vorgehabt, an jenem Tag weiterzuarbeiten, aber aus Sympathie hatte die Frau des Meisters einen Plan, um den Meister davon zu überzeugen, mich das Dharma früher zu lehren. Sie sprach mit mir unter 4 Augen darüber und bat mich, das zu tun, was sie sage. Nachdem ich den Meister getroffen hatte, weinte ich leise und begann, meine Sachen sowie etwas geröstetes Gerstenmehl einzupacken, als ob ich gleich gehen würde. An einem Ort, den der Meister sehen konnte, tat ich so, als würde ich gehen, und seine Frau tat so, als ob sie mich aufhalten würde, indem sie sagte, »Diesmal verspreche ich, den Meister zu bitten, dich das Dharma zu lehren. Geh nicht weg, geh nicht weg.« Es dauerte eine Weile, bis der Meister darauf aufmerksam wurde. Er rief seiner Frau zu, »Dagmema, was macht ihr beide da?« Als sie diese Worte hörte, dachte seine Frau, ihre Gelegenheit sei gekommen. Sie sagte, »Euer Schüler, der starke Mann, ist weit gereist, um das Dharma zu lernen. Aber er hat das Dharma nicht gelehrt bekommen, sondern wurde beschimpft und verrichtet die Arbeit eines Lasttieres. Er hat Angst zu sterben, bevor er das Dharma lernen kann. Also geht er zu anderen Meistern. Ich habe ihm versprochen, dass er das Dharma hier erhalten wird, aber er will trotzdem gehen.« Der Meister wurde sehr wütend, als er das hörte. Er nahm eine Lederpeitsche in die Hand und rannte zu mir. Während er heftig auf mich einschlug, rief er, »Du Abschaum! Als du hier ankamst, sagtest du, dass du deinen Körper, deine Sprache und deinen Geist mir widmen würdest. Wohin gehst du jetzt? Wenn ich will, kann ich deinen Körper, deine Sprache und deinen Geist in Stücke schneiden. Du hast sie mir gegeben, deshalb habe ich das Recht dazu. Wie auch immer, wenn du hier raus willst, kannst du einfach gehen. Warum nimmst du mein Gerstenmehl? Was soll das? Wirst du mir das erklären? Er schlug mich schonungslos, bis ich zu Boden fiel. Dann nahm er mir das Gerstenmehl weg. In meinem Herzen litt ich Höllenqualen, konnte ihm aber nicht sagen, dass ich den Trick mit seiner Frau geplant hatte. Ganz egal, wie sehr ich es auch versuchte, alles war nichts im Vergleich zu der Macht des Meisters. Ich hatte keine andere Wahl, als hineinzulaufen und zu weinen. Die Frau des Meisters seufzte. Selbst wenn ich noch so mit ihm streite, wird er dich das Dharma trotzdem nicht lehren. Aber ich muss dir helfen, etwas zu lernen. Ich habe einen Kultivierungsweg von Vajrayogini, eine der Gottheiten im höchsten Vajrayana. Wie wäre es, wenn ich dich dieses lehren würde? Daraufhin begann ich, dieses Dharma zu praktizieren. Obwohl ich nicht viel dabei spürte, fühlte ich mich zumindest wohler. Ich dachte, die Frau des Meisters würde mich gut behandeln und ich müsste ihr die Gnade zurückzahlen. Ich dachte auch, dass wegen des Meisters und seiner Frau viel von meinem schlechten Karma beseitigt worden war, also beschloss ich, dort zu bleiben. Im Sommer half ich der Frau des Meisters, die Tiere zu melken und Gerste zu rösten. Manchmal dachte ich daran, zu einem anderen Meister zu gehen, aber nachdem ich es mir weiter überlegt hatte, wusste ich, dass nur dieser Meister das Dharma hatte, das einem ermöglichte, in einem Leben die Buddhaschaft zu erlangen. Wenn ich in diesem Leben nicht erfolgreich sein würde, wie würde ich mich von solchem Karma befreien können? Um das Dharma zu erhalten, war ich bereit, so zu leiden wie Meister Naropa. Aber als erstes musste ich auf jeden Fall die Dinge tun, die meinen Meister zufriedenstellten, damit ich seine Verse erhalten und mich in diesem Leben erfolgreich kultivieren konnte. So beruhigte ich mich und widmete mich dem Schleppen von Steinen und Bauholz, um das Heiligtum neben dem Schloss zu bauen.
Sie hören Radio Minghui, den Podcast von Falun Gong Praktizierenden. Wir sagen vielen Dank fürs Zuhören. Weitere Folgen finden Sie auf unserer Website de.minghui.org.